Die Informationen aus dieser Podcast-Folge dienen lediglich der Schilderung des Marktgeschehens und stellen keine Anlageberatung und auch kein Angebot zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die angegebenen Informationen stellen außerdem keine Finanzanalyse im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse. Mut zur Lücke war gestern, heute heißt es Mut zum Ansprechen der Lücken. Ob Arbeitszeit, Arbeitsmarktbeteiligung oder Bezahlung, von Gleichheit am Arbeitsmarkt sind wir leider immer noch weit entfernt. Heute dreht sich alles um Gender Gaps und darüber, was diese mit dem Engagement am Aktienmarkt zu tun haben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge mit meinem Kollegen Sebastian Franke aufzunehmen. Hallo Sebastian.
Hallo Franziska, hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer.
Sebastian, insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der kommenden Woche wieder eine EZB-Sitzung ansteht, zwar eine, bei der wir von keiner Zinsänderung ausgehen, dennoch aber eine, bei der wir ganz genau hinhören werden, um Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs der EZB zu sammeln, sind die in dieser Woche veröffentlichten Inflationszahlen ja auf jeden Fall etwas, worüber wir heute noch sprechen wollen. Wie ist die Inflation im März denn ausgefallen?
Ja, das liest sich aus Verbrauchersicht, aus Verbraucherinnensicht natürlich auch zunächst mal ganz gut. Wir sind, ja, man könnte sagen, vielleicht noch nicht am Ziel, aber auf der Zielgeraden. Angestrebt wird ja von der Europäischen Zentralbank, dass sich die Inflation einpendelt auf einem Wert um die 2%. Und momentan liegen wir für Deutschland nach der Messung des Statistischen Bundesamts im März bei 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat, also im Vergleich zum März 2023. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Preise sich immer noch auf einem deutlich höheren Niveau insgesamt befinden, als sie das noch vor beispielsweise 2 Jahren getan haben. Aber es ist so, dass wir mittlerweile eben wieder in einem Bereich sind, in dem sich die Preissteigerungsrate, also die Geschwindigkeit, mit der Preise steigen, doch wieder dem Zielwert annähert und wir eben nicht mehr auf den, ja, für deutsche Verhältnisse fast schon absurd hohen Werten sind, die wir in den letzten 1 bis 2 Jahren gesehen haben.
Und jetzt gibt es ja auch manchmal, insbesondere um die Osterzeit herum, einen Effekt, der nennt sich Easter Bunny Effekt. Klingt sehr niedlich, ist es gar nicht mal so unbedingt, aber konnte man den denn in diesem Jahr auch beobachten?
Kaum. Also dieser Effekt ist im Prinzip eine besondere Ausprägung des Basiseffekts. Das heißt, dadurch, dass man eben jeden für die Inflation die Preiswerte in jedem Monat mit dem Monat des Vorjahres vergleicht, ist es halt so, dass ein besonders teurer Vorjahresmonat automatisch schon dafür sorgt, dass die Inflation dann in diesem Jahr etwas niedriger ausfallen wird. Und das zeigt sich eben immer schön um die Osterfeiertage herum, meistens jedenfalls, denn die sind ja variabel und liegen meistens im April, aber immer wieder auch mal im März. Und üblicherweise stellt man dann tatsächlich fest, wenn die Feiertage, die Osterfeiertage und die zugehörigen Ferien in einen anderen Monat fallen als im Vorjahr, dann stellt man normalerweise fest, dass in dem Monat, in dem Ostern eben stattfindet, die Inflationsrate deutlich nach oben geht und in dem Monat, dem die Osterfeiertage im Vergleich zum Vorjahr quasi fehlen, dass man da eine deutlich niedrigere Inflationsrate sieht. Aber das ist ein Effekt, der dieses Jahr im März eigentlich kaum aufgetreten ist. Und dementsprechend haben wir also auch einen leichten Rückgang der Inflation vom Februar eben auch auf den März wieder zu verzeichnen.
Und wir haben ja nicht nur für Deutschland die Inflation gesehen oder bekommen, sondern tatsächlich auch für die Eurozone. Und das ist ja der Wert, der für die EZB relevant ist. Wie schaut's denn da aus?
Ja, da ist die Entwicklung ganz ähnlich. Also auch da sehen wir, dass sich die Werte dem Zielwert der Europäischen Zentralbank doch deutlich annähern. Da lagen wir also im Februar noch bei 2,6% und jetzt im März bei 2,4%. Also die Entwicklung ist langsam, aber geht auf jeden Fall auch hier in die richtige Richtung. Insbesondere wenn man sich ansieht, dass wir eben zum Jahresende des letzten Jahres im Dezember noch bei 2,9% im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen.
Und wir haben ja eigentlich letzte Woche schon drüber gesprochen und nächste Woche werden du und Carsten da ganz besonders ausführlich nochmal drüber sprechen. Aber obwohl wir jetzt diese deutlichen Rückgänge gesehen haben, das ist noch nicht genug, um jetzt nächste Woche die Zinswende einzuleiten.
Das ist zumindest unsere Ansicht. Ob das dann die Mitglieder des EZB-Rats in der kommenden Woche genauso sehen wie wir, das wird sich zeigen. Aber gerade nachdem die EZB ja betont hat, insbesondere in Form von Christine Lagarde eben auch auf den Pressekonferenzen nach den letzten Ratssitzungen, nachdem also betont wurde, wie data-dependent, also abhängig von den vorliegenden Daten, die EZB in der näheren Zukunft vorgehen möchte, gehen wir also davon aus, dass auf der derzeitigen Datengrundlage nächste Woche es noch keinen Zinsschritt nach unten, keine Zinswende wieder zurück zu Zinsen geben wird, sondern dass die EZB abwartet, bis dann vor der nächsten Sitzung im Juni noch sehr viel mehr Daten vorliegen zu Wachstum, zu Lohnabschlüssen, zur Kreditnachfrage. Und es wird ja dann auch wieder eigene Prognosen, die internen Prognosen von den EZB-Mitarbeitern selbst geben, auf die sich die EZB ja auch immer sehr stützt für ihre Entscheidungen. Und da gehen wir eben nach wie vor davon aus, dass voraussichtlich es im Juni soweit sein wird, dass es dann eben die erste Leitzinssenkung geben wird.
Und wer das nochmal genau nachlesen möchte, der kann das in englischer Sprache auf think.ing.com tun oder in deutscher Sprache auf unserem Blog, auf Carsten Pszewskis Blog. Da finden Sie auch einen ganz spannenden Artikel vom Sebastian diese Woche dazu. Und jetzt kann man sich ja auch anschauen, ne, nicht nur die Gesamtinflation, sondern tatsächlich auch, wer von den Preissteigerungen mehr oder weniger betroffen war. Diese genauen Daten, die haben wir für März jetzt noch nicht, so schnell geht das nicht. Aber wir haben sie für Februar. Und in manchen Fällen braucht es da zwar eine ein bisschen umfassendere Analyse, anderes kann man aber direkt beim Blick in den Warenkorb sehen. Also so zum Beispiel, dass sich die Preissteigerungen für Damen- und Herrenartikel tatsächlich zuletzt ein bisschen unterschiedlich entwickelt haben, ne?
Ja, das ist richtig. Also man schaut ja zum einen oftmals darauf, wie sich beispielsweise die Warenkörbe unterscheiden für Haushalte mit höherem oder niedrigem Einkommen. Das ist ja auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten ganz wichtig, dass man eben schaut, wer ist da in welchem Ausmaß betroffen von Preissteigerungen. Da stellt man ja fest, dass beispielsweise bei Nahrungsmitteln und Energie die Haushalte mit geringem Einkommen immer einen höheren Anteil ihres Einkommens dafür aufwenden müssen, als die, wo eben mehr Geld vorhanden ist. Und deswegen waren die natürlich auch von den Entwicklungen der letzten etwa 2 Jahre dann doch deutlich stärker getroffen. Aber wie du richtig sagst, so tief in die Analyse muss man gar nicht immer reingehen, weil es ja auch Warenkorbkategorien gibt, die sich eben einfach für Damen und Herren unterscheiden, zum Beispiel beim Punkt Bekleidung. Und da sehen wir also, die Herrenbekleidung hat sich um 2% im Vergleich zum Vorjahresmonat verteuert, bei den Februarwerten. Für März haben wir die, wie gesagt, noch nicht. Das heißt, da liegen wir dann ungefähr auf Pari mit der Entwicklung der Gesamtinflation. Aber Damenbekleidung ist immer noch 5,7% teurer als im Vorjahresmonat. Das ist also schon ein deutlicher Unterschied. Und bei Schuhen oder bei Haarschnitten ist es ähnlich. Wobei es da ja generell so ist, das wird ja auch oft kritisiert, dass Damen üblicherweise mehr zahlen als die Herren beim Friseur. Mal schauen, ob sich das dann in Zukunft vielleicht mal ein bisschen angleicht, weil es darum ja auch gerade eine Diskussion gibt, ob das noch zeitgemäß ist.
Ja, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Frauen im Vergleich zu Männern ja nach wie vor oftmals schlechter bezahlt werden, also schlechter verdienen, ist das natürlich keine erfreuliche Entwicklung am Markt. Jetzt ist es ja so, um festzustellen, wie groß der Unterschied zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern ist, wird jedes Jahr der Gender Pay Gap veröffentlicht. Da gibt es einmal den unbereinigten Gender Pay Gap und den bereinigten. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Größen ist, dass sich ein Großteil der Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen tatsächlich durch strukturelle Faktoren erklären lässt. Also wie beispielsweise, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten oder in Berufen und Branchen, in denen generell schlechter bezahlt wird. Die übrigen knapp 35% sind es, die sich nicht durch diese strukturellen Faktoren erklären lassen. Die sind dann der bereinigte Gender Pay Gap. Und wenn wir jetzt mal auf die Daten aus dem letzten Jahr schauen, dann sehen wir, der unbereinigte Gender Pay Gap, der lag im Jahr 2023 bei 18%, hat sich seit dem Jahr 2020 nicht verändert. Und der bereinigte Gender Pay Gap, der lag im Jahr 2023 bei 6%. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die Ungleichheit am Arbeitsmarkt nicht ausschließlich von ungleicher Bezahlung kommt. Ne? Also es gibt ja aus gutem und vor allem aus diesem Grund noch mehr Indikatoren, um die Ungleichheit am Arbeitsmarkt zu quantifizieren. Welche sind das denn?
Ja, das ist richtig. Also zum einen, wie gesagt, wenn wir auf diesen Gender Pay Gap schauen, man könnte jetzt sagen, das Problem ist eigentlich nur der bereinigte Gender Pay Gap mit diesem 6% Unterschied, die ja übel genug sind, die ja besagen, dass tatsächlich Frauen für genau die gleiche Arbeit auch schlechter bezahlt werden als Männer. Aber die strukturellen Faktoren, die du angesprochen hast, die müssen ja auch irgendwo angegangen werden. Also die Tatsache, dass zum Beispiel Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, sorgt ja auch dafür, dass es ihnen auch schwieriger gemacht wird, in der beruflichen Laufbahn aufzusteigen. Und diese strukturellen Faktoren sind dann natürlich trotzdem etwas, das man angehen muss und sich nicht einfach darauf ausruhen kann, dass es ja nur in Anführungszeichen 6% sind, wenn man tatsächlich gleiche Tätigkeiten heranziehen möchte für diesen Vergleich. Aber es gibt natürlich auch noch andere Faktoren, was die Erwerbsbeteiligung von Frauen angeht, die dann eben diverse Unterschiede aufzeigen. Da kann man zum Beispiel auf die Rentenlücke schauen. Also die Differenz zwischen dem letzten Einkommen und dem, was man als gesetzliche Rente erwarten kann. Und die Rentenlücke, also der Gender Pension Gap, der ist also noch deutlich höher als der Gender Pay Gap. Und da sieht man also auch, dass unter anderem eben aufgrund dieser strukturellen Faktoren auch, die eben für teilweise auch sogenannte gebrochene Erwerbsbiografien bei Frauen sorgen, Unterschied zwischen demjenigen, was man während der Erwerbszeit verdient und dem, was man später als Rente erwarten darf, tatsächlich bei Frauen noch höher ist als bei Männern.
Ja, und da ist es vielleicht auch ganz spannend, nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, nämlich dieser Gender Pensions Gap, ne, der kommt ja wirklich nicht von ungefähr, sondern der kommt ja nicht nur aufgrund der Tatsache zustande, dass Frauen weniger verdienen als Männer im Laufe des Erwerbslebens, sondern auch durch diese ganzen anderen Lücken, also diese ganzen Gaps, die mittlerweile eben auch, und das finde ich ganz schön, vom Statistischen Bundesamt zu einem gemeinsamen Gender Gap Arbeitsmarkt zusammengefasst werden. Das summiert sich nämlich alles, ne? Also wir haben hier einmal einen Unterschied in der bezahlten monatlichen Arbeitszeit. Das ist der sogenannte Gender Hours Gap. Dann wird eben noch geschaut, wie sich die Erwerbsbeteiligung unterscheidet zwischen Männern und Frauen. Das ist der sogenannte Gender Employment Gap. Und wenn man jetzt alle diese Indikatoren kombiniert, dann erhält man eben diesen Gender Gap Arbeitsmarkt. Und der lag im Jahr 2023 bei 39%. Unverändert zum Vorjahr, hoher Wert. Und wir haben ja jetzt eben bereits, ne, diesen Unterschied zwischen dem unbereinigten und dem bereinigten Gender Pay Gap angesprochen. Und die Tatsache, dass der unbereinigte deutlich höher liegt als der bereinigte, der zeigt uns ja, dass große Teile des Verdienstunterschieds dadurch erklärt werden können, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten als Männer. Und das zeigt sich eben beispielsweise in diesem Gender Hours Gap, der bei 18% liegt. Also das heißt, 18% weniger Erwerbsarbeit oder bezahlte Arbeit leisten Frauen durchschnittlich im Monat als Männer. Und die Erwerbsbeteiligung von Männern und Frauen, da gibt es auch eine deutliche Differenz von 9%. Es sind nämlich 81% der Männer, die einer bezahlten Arbeit nachgehen. Und hingegen auf der anderen Seite sind es 73% der Frauen. Und dementsprechend gibt es dann ja auch Unterschiede darin, wie sich Männer und Frauen überwiegend den eigenen Lebensunterhalt finanzieren können, würde ich mal schätzen, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Das ist tatsächlich jetzt vor kurzem erst vom Statistischen Bundesamt aktuell veröffentlicht worden mit aktuellen Daten, wo es eben um die Frage geht, wer lebt denn von eigener Arbeit oder wer bestreitet seinen Lebensunterhalt dadurch, dass jemand anders im Prinzip für ihn entweder unterstützt mit Finanzmitteln oder eben für ihn mit Einkaufen geht. Und da sehen wir tatsächlich, dass es auch da eine große Lücke gibt von rund 15 Prozentpunkten zwischen Männern und Frauen, dass also tatsächlich Männer in deutlich höherem Anteil aus eigener Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Insgesamt sind es 76% der Deutschen oder der Personen im Haupterwerbsalter, so muss man es ja nennen, denn natürlich ist es so, dass weder Kinder noch Rentner arbeiten gehen. Gut, letztere vielleicht gelegentlich. Aber tatsächlich im Haupterwerbsalter ist es so, dass bei Männern 83% ihren Lebensunterhalt überwiegend aus eigener Erwerbstätigkeit bestreiten. Und bei Frauen sind es 69%.
Und das sind ja alles Themen und auch wirklich Unterschiede, die wir eigentlich mit einer ziemlich großen Regelmäßigkeit thematisieren. Weil diese strukturellen Ungleichheiten, die spielen ja nicht nur im Erwerbsalter eine Rolle, sondern auch, und das hast du gerade schon angesprochen, insbesondere darüber hinaus, nämlich im Rentenalter. Wenn wir jetzt schon so häufig darüber sprechen, dann möchte man ja meinen, dass auch Paare das vielleicht untereinander tun. Was würdest du denn schätzen? Weil ich war tatsächlich überrascht, als ich diese Zahlen gesehen habe. Wie viele Paare sprechen miteinander über die jeweils eigenen Finanzen? Also wie viel verdiene ich, wie viel habe ich vielleicht gespart und wie sorge ich für meine Alter vor?
Ich erinnere mich, dass wir tatsächlich vor geraumer Zeit, das muss schon mehrere Jahre her sein, mal im Rahmen einer Verbraucherumfrage eine ähnliche Frage gestellt haben. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es vergleichsweise wenige waren. Also ich sag mal, wenn es die Hälfte wäre, die Hälfte der Paarbeziehungen, in denen man sich tatsächlich explizit und umfassend über Geld austauscht, dann würde ich sagen, ist das vielleicht schon viel.
Das stimmt. Du liegst vollkommen richtig. Also es sind tatsächlich nur 50% rund, die über den Besitz von Geld und Vermögenswerten sprechen. Und ich hätte wirklich gedacht, dass es mehr sind, aber auch das eigene Einkommen behält ein Drittel lieber für sich. Und über die Altersvorsorge, da sprechen dann noch weniger Paare miteinander, nämlich nur knapp 31%. Und ich finde, also wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, ne, dass Frauen weniger am Arbeitsmarkt aktiv sind als Männer, sie arbeiten weniger Stunden und in diesen Stunden verdienen sie auch weniger, dann wäre ja genau das, also diese Altersvorsorge, eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und der Grund dafür ist nicht zuletzt die Rentenlücke, die du angesprochen hast. Also diese Differenz zwischen dem letzten monatlichen Nettoeinkommen und der gesetzlichen Rente. Wenn wir uns mal anschauen, wie groß diese Lücke ungefähr ist, dann liegt die ungefähr bei 860 Euro. Das ergibt sich daher, dass die durchschnittliche Nettorente nach mindestens 35 Versicherungsjahren dem Rentenatlas 2023 zufolge im Jahr 2022 bei 1380 Euro ungefähr gelegen hat im Monat und das durchschnittliche Nettogehalt im gleichen Jahr bei monatlich ungefähr 2240 Euro. Und unter der Annahme, ne, dass der Finanzierungsbedarf in der Rente ganz genauso hoch bleibt wie jetzt im Arbeitsleben, ergibt sich eben diese Rentenlücke von rund 860 Euro. Und die betrifft zwar alle Arbeitnehmer gleichermaßen, aber jetzt können wir ja mal überlegen, was es bedeutet, ne? Dass wir diesen Gender Pay Gap haben, wir haben den Gender Hours Gap, wir haben den Gender Employment Gap. Und das hat wahrscheinlich schon auch Auswirkungen dann auf die Rente. Und so ist es nämlich. Also es gibt dann eben diesen sogenannten Gender Pensions Gap, den du erwähnt hast. Und über diese Rentenlücke wird tatsächlich deutlich weniger gesprochen als über den Gender Pay Gap, obwohl sie im Jahr 2023 wesentlich höher lag als der Gender Pay Gap. Also das heißt, wir sehen tatsächlich erst im Alter, wie groß der finanzielle Effekt von beispielsweise Teilzeitarbeit oder Unterbrechung im Erwerbsleben ist. Also das zeigt sich gar nicht vollumfänglich während der Karriere, sondern eigentlich erst am Ende der Karriere. Wenn wir hier mal auf die Entwicklung schauen, dann ist es sehr erfreulich, dass der Gender Pensions Gap in den vergangenen Jahren rückläufig war. Das könnte zum einen daran liegen, dass wir eine zunehmende Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen sehen, zunehmend auch in hochqualifizierten Berufen und wir sehen mehr Männer in Teilzeitarbeit. Und das dürfte eben dazu beigetragen haben, dass diese Rentenlücke zwischen Männern und Frauen sich ein bisschen verringert hat. Groß ist sie nach wie vor. Positiv ist außerdem, dass das weibliche Engagement in der privaten Altersvorsorge angezogen haben dürfte, weil diese Rentenlücke zu schließen, da muss man sich dann ja überlegen, wie man das macht. Und ja, woran können wir denn diese positive Entwicklung zum Beispiel festmachen?
Ja, da gibt es zum einen Zahlen vom Deutschen Aktieninstitut, die ja auch betrachten, wie sieht es eigentlich mit der Geldanlage der Deutschen aus? Wird da wie es in alten Zeiten war, nach wie vor alles nur auf Sparbücher gelegt, sondern gibt es eben auch tatsächlich Wertpapieranlage. Und die haben also vermeldet, dass es im Jahr 2023 4,7 Millionen Aktiensparerinnen gab, also jetzt tatsächlich die rein weiblich betrachteten Aktiensparer. Und das sind immerhin 400.000 mehr, also eine Steigerung um annähernd 10%, als noch 2 Jahre zuvor. Das klingt ja schon mal gar nicht schlecht. Und wir schauen als ING ja auch ab und zu mal darauf, was unsere eigenen Kundinnen und Kunden so tun. Und da haben wir jetzt auch ein paar ganz interessante Erkenntnisse gesammelt zuletzt.
Genau, da haben wir nämlich zum Beispiel auch gesehen, dass sich immer mehr junge Frauen, also Frauen zwischen 25 und 34 Jahren, fürs Aktiensparen interessieren. Da ist der Anteil an jungen Frauen in den vergangenen 5 Jahren um mehr als 5 Prozentpunkte gestiegen und damit auch stärker als der Anteil an Männern derselben Altersklasse. Und was ich auch interessant fand an diesen Ergebnissen, die auch auf unserer Homepage nochmal detailliert nachgelesen werden können, ist, dass Frauen tatsächlich im Durchschnitt eine um 0,5 Prozentpunkte bessere Rendite erzielen. Das ist so ein bisschen eine Bestätigung der Ergebnisse aus dem Jahr 2019. Da wurde das Ganze schon mal untersucht.
Ja, das ist natürlich ein grundsätzlich erstmal sehr interessantes Ergebnis. Allerdings ist es ja so, dass man natürlich Wertpapieranlage betreiben zu können, auch erstmal die Möglichkeiten dazu haben muss. Und wenn wir da auf die Thematiken schauen, die wir in dieser Folge schon behandelt haben, also zum Beispiel den Gender Pay Gap, dann dürfte es natürlich Frauen immer noch oftmals schwerer fallen als Männern. Und von daher denke ich, dass wir also als Gesellschaft auch nicht drum rumkommen, mehr an der Erwerbsbeteiligung von Frauen zu arbeiten und da tatsächlich für mehr Unterstützung zu sorgen und uns nicht darauf verlassen sollten, dass Frauen oder dass die Frauen, die für ihre Altersvorsorge auf Wertpapiersparen zurückgreifen, da bessere Ergebnisse als Männer haben, um das dann auszugleichen.
Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch, Sebastian. Vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Anregungen für uns haben, dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar. Ansonsten wünschen wir Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!